zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die 5. Folge von Temptation Island.
Let's go! Dina!
Franzi, weißt du, die wievielte Folge das hier ist?
Meinst du von unserem Podcast?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, also sage ich 30.
Es ist tatsächlich die 41.
Das ist viel.
Das ist ganz schön viel, ne? Und eigentlich wollten wir auch gar nicht, wir wollten ja nicht zwei die Woche machen. Wir hatten am Anfang mal gedacht, wir machen alle zwei Wochen eine. Und jetzt sind wir irgendwie völlig eskaliert und machen dauernd welche.
Es macht einfach zu viel Spaß.
Aber dadurch, dass das dann halt ja schon zwei Folgen die Woche sind, sind es jetzt hier schon sehr viele Folgen. Das ist total verrückt. Denn wir feiern ja nächste Woche 6 Monate Podcast.
Oh, was machen wir denn da?
Weiß ich gar nicht ganz genau. Aber ich finde, in 6 Monaten 40 Folgen ist schon ordentlich, ne?
Guter Output. Ich weiß, was wir machen. Wir holen uns beide eine Flasche Champagner und nehmen mit Champagner eine Folge auf.
Toll. Ich habe das Gefühl, ich bin, wenn ich was trinke, ein bisschen witziger. Aber ich habe ja auch einen niederländischen Mann, der sagt, ich bin generell einfach nie witzig, weil Deutsche nicht witzig sind.
Ich finde, der ist nicht unvoreingenommen, weil ich finde dich sehr witzig.
Ja, danke dir. Aber vielleicht auch, weil du Deutsche bist und dein Standard relativ niedrig ist.
Das kann sein.
Man weiß es nicht. Franzi, aber wieso erzähle ich dir das? Denn als wir den Podcast gestartet haben, ich habe ja die ganze Nacht gegoogelt, ich weiß ja echt nichts. Ich glaube, in vielen Bereichen, vor allem so in meinem beruflichen Bereich, fühle ich mich schon kompetent. Aber was so Podcast-Produktion angeht, nicht so richtig. Das ist für mich völliges Neuland. Ne? Und das habe ich damit halt auch dann angefangen, dass ich einfach gegoogelt habe, wie macht man wohl einen Podcast? Was sind so die Tipps? Habe ich lustige Listicles mir durchgelesen und so. Ne? Da stand immer, dass man so Kategorien braucht und dass das das Tollste ist. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was wir so für Kategorien haben können. Denn andere Podcasts, die erfolgreichen, die haben das tatsächlich. Ne? Zum Beispiel Kaulitz Hills von den Kaulitz-Brüdern. Die haben ja zum Beispiel diese Kategorie Süßmittel extra scharf. Und auch noch so andere Sachen. Und ich finde es so schön, weil die der Folge ja auch so ein bisschen Struktur geben, ne? Und ich liebe ja Struktur. Und deswegen habe ich mir das eigentlich auch so sehr für uns gewünscht. Aber mir sind nicht wirklich so welche reingefallen. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt nach den 6 Monaten haben sich irgendwie 3 Kategorien oder beziehungsweise so 3 Traditionen haben sich hier so von alleine entwickelt.
Dina, erzähl mir mehr, ich bin ganz aufgeregt.
Ja, und zwar Kategorie 1. Das klingt so unfassbar unihaft jetzt, ne? Aber ich glaube, das ist Orga.
Ich muss so lachen.
Das klingt wie so einem Uni-Meeting, ne? Oder bei so einem Tutorium, wo man sagt, okay, erster Tagesordnungspunkt. Erstmal die Orga. Aber was machen wir tatsächlich? Dass wir am Anfang immer so ein paar kleine organisatorische Sachen besprechen und mit euch teilen, was irgendwie so passiert und solche Sachen. Machen wir schon.
Das ist auch wichtig. Struktur hilft auch dem Gehirn bei der Verarbeitung, Dina.
Total. Also ja, die Orga haben wir. Dann haben wir die zweite Kategorie, nämlich die Nachbesprechung der Folge. Zum Beispiel, wenn wir halt auch so Zuschauerinnenfragen zu der Folge oder Anmerkungen gekriegt haben, wenn die zur letzten Folge kamen, dann besprechen wir die auch immer am Anfang nochmal kurz.
Wichtig und richtig.
Und wir hatten eine in der letzten Folge und deswegen machen wir das jetzt. Und zwar eine Person in den Spotify-Kommentaren, die hat uns gefragt, ob wir nochmal erklären können, wieso das Konzept der Vaterschaftsunsicherheit, warum es nicht taugt, um psychologische Phänomene zu erklären. Und ich war echt froh, dass das jemand gefragt hat, weil ich habe beim Schneiden der Folge, habe ich mich auch schon eigentlich gefragt, ob wir das gut genug erklärt haben in der Folge. Denn ich glaube, zwischen uns beiden ist das ja schon so ein Running Gag, der sich so entwickelt hat. Aber ich glaube, wir müssen die Zuhörenden vielleicht noch besser mitnehmen, damit es so ein Running Gag zwischen nicht nur dir und mir, sondern zwischen uns allen einfach wird. Und ich finde, das machen wir jetzt.
Let's go.
Beziehungsweise, Franzi, wir müssen die Kurzfassung davon machen. Denn die lange Version, wie so wir beide auf dem Kriegsfuß mit den Evolutionspsychologen stehen. Das könnte vielleicht ein Buch füllen. Aber die Kurzfassung, würde ich zusammenfassen, ist folgende. Und Franzi, korrigier mich gerne, wenn du nicht zustimmst oder wenn du noch was zu ergänzen hast. Aber die Kurzfassung ist folgende. Ich denke, dass die Evolutionspsychologie einfach zu oft als Totschlagargument benutzt wird, um halt so Ungleichheit und Diskriminierung nicht nur zu erklären, sondern implizit auch damit zu rechtfertigen, dass es dadurch, dass es in Anführungszeichen biologisch ist, nicht veränderbar ist und naturgegeben ist und wir es deswegen alles so hinnehmen müssen. Und ich finde das schwierig aus vielen Gründen, aber ich fasse mal die zwei Hauptgründe zusammen. Nämlich erstens, viel wird ja so darauf basiert, dass in der Steinzeit Männer jagen gegangen sind und Frauen in der Höhle am Feuer mit den Kindern waren. Aber man muss sich da fragen, wissen wir das denn wirklich? Wie klar wissen wir das? Bestes Beispiel finde ich, in der Vergangenheit gab es ja oft noch keine so ausgeklügelten Technologien, um zu bestimmen, ob ein Skelett, was man irgendwo ausgegraben hat, ob das männlich oder weiblich war. Und wenn man dann aber jemanden mit Waffen ausgegraben hat, haben alle direkt gesagt, na klar, ist ein Typ. Männer haben früher gejagt. Und es kommt jetzt immer häufiger vor, dass diese alten Skelette neu analysiert werden und sich dann zum Beispiel anhand der Knochendichte rausstellt, ach, die Person mit den Waffen, das war doch eine Frau. Und es wirft natürlich die Frage auf, kommt unser Verständnis von Geschlecht, von Mann und Frau aus der Steinzeit oder stülpen wir unser heutiges Verständnis von Mann und Frau auf die Steinzeit? Denn offensichtlich gibt es ja keine Objektivität und jede Ausgrabung und jeder Fund von so steinzeitlichen Relikten ist ja auch eine Interpretation. Also dass man das, was man findet, mit dem Mindset von jetzt interpretiert. Und dann findet man halt ein Skelett, das mit Waffen beerdigt wurde und dann sagt man direkt, Waffen? Na klar, das muss ein Mann sein. Und Franzi, das bringt mich zu Punkt 2. Denn selbst wenn es wirklich alles so war in der Steinzeit, wie angenommen, Männer jagen, Frauen kümmern sich, frag ich mich, wie sehr spielt das denn jetzt noch eine Rolle? Also in unserem Leben, wo wenig mit der Steinzeit zu tun hat. Und ehrlich gesagt, oft klingt es für mich einfach alles ein bisschen bequem. Da steht dann ein Dude in seinem modernen Leben, in seinem modernen Haus aus Stein, fährt im Auto zur Arbeit, noch nie ein Tier selbst gejagt oder erlegt, genießt die Vorzüge der modernen Medizin und Technologie, aber wenn er dann einen Abwasch machen soll, dann auf einmal kommen seine Urinstinkte durch und er hält seiner Frau irgendwelche langen Vorträge über Steinzeitmenschen und klassische Rollenverteilung und wie seine Steinzeitvergangenheit ihn geprägt hat und wie das ihn jetzt abhält, davon den Abwasch zu machen. Und man will einfach nur schreien, jetzt mach doch einfach den scheiß Abwasch.
Boah, ja, ganz genau. Und ich finde, hinzu kommt, dass das ja ein total wichtiger Standard der Forschung ist, dass Theorien immer zu falsifizieren sind. Also man hat eine Theorie, eine Idee, wie etwas zustande kommt. Und es ist total wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, die zu falsifizieren, also zu testen, ob die vielleicht auch eben nicht stimmt und zu einem gegensätzlichen Ergebnis zu kommen, als zu dem, was wir erwarten. Und das ist halt mit diesen ganzen Steinzeittheorien einfach kaum möglich, weil wir die jetzt nicht mehr so gut testen können.
Franz, wir müssen hier, ich muss schon wieder eine Special-Folge einschieben, aber wir müssen dazu unbedingt auch mal eine Special-Folge machen. Aber ich finde, ein perfektes Beispiel zu diesem Falsifizierungsproblem ist auch immer Religion zum Beispiel. Denn bei der Religion, die kann ja theoretisch, in Anführungszeichen, kann Religion ja auch alles erklären. Egal, was passiert in deinem Leben, das kann man irgendwie mit Religion und mit Gott, der im Himmel ist, erklären. Und wenn jemand daran glaubt, völlig in Ordnung, aber Religion ist halt keine wissenschaftliche Theorie, weil man es nicht widerlegen kann. Es gibt kein Szenario, was man sich vorstellen kann, in dem man die Existenz von Gott widerlegen kann.
Ganz genau. Und es werden dann immer wieder so evolutionspsychologische Theorien einfach aufgestellt, die nicht falsifiziert werden können, die dann alles erklären, wie du schon gesagt hast, was im Hier und Jetzt passiert, die aber natürlich auch überhaupt nicht neutral sind, weil, wie du auch schon gesagt hast, manches wird dann eben doch wieder ganz anders gefunden, als man schon angenommen hat. Aber die Ergebnisse kommen eben sehr langsam, weil wir das im Hier und Jetzt nun mal nicht mehr testen können. Und hinzu kommt, dass je neuer die Forschung ist, desto unwahrscheinlicher wird es eigentlich, dass diese ganzen Theorien stimmen. Denn zum Beispiel gibt es Befunde zu Neuroplastizität, also dazu, dass unsere Gehirne wahnsinnig flexibel sind. Also zum Beispiel gibt es Befunde zur Neuroplastizität. Das bedeutet, dass unsere Gehirne wahnsinnig flexibel sind. Also unser Verhalten, auch unseren Hormonhaushalt und unsere Neurotransmitter beeinflussen kann. Sonst könnte zum Beispiel sowas wie Psychotherapie gar nicht erst funktionieren. Außerdem gibt es sowas wie Epigenetik. Das heißt, dass die Gene, mit denen wir zur Welt kommen, nicht einfach nur in Stein gemeißelt sind, sondern dass auch die durch unser Verhalten sich verändern können. Das heißt, alles in allem sind unsere Körper nicht nur flexibler, als wir das lange angenommen haben, sondern männliche und weibliche Körper, das zeigt eben neuere Forschung, sind sich auch alles in allem viel ähnlicher, als sie unterschiedlich sind. Und das alles ist eben gar nicht so in Stein gemeißelt. Zum Beispiel, ich glaube, ich hatte das in der letzten Folge mal gesagt, das Hormon, mit dem so ganz viel erklärt wird, vor allen Dingen so an aggressivem Verhalten, ist Testosteron. Und dann sagen eben so EvolutionspsychologInnen immer, Männer müssen aggressiv sein, weil die haben ja mehr Testosteron. Und das wird dann zum Beispiel an aggressiven Mäusen oder so belegt. Aber Sport zum Beispiel wirkt sich auf unseren Testosteronhaushalt aus. Und das zum Beispiel auch in weiblichen Körpern und auch in Personen, die alle möglichen Geschlechter haben. Und wenn das halt alles so wahnsinnig flexibel ist und im Hier und Jetzt gar nicht mehr getestet werden kann, dann stellt sich doch wirklich die Frage, wie viel statistische Varianz, würde man jetzt im Nerdytum sagen, also wie viel kann das wirklich noch erklären im Hier und Jetzt?
Franzi, alles schreit Special-Folge.
Boah, ich hab richtig Bock.
Ich hab auch richtig Bock.
Aber Dina, ist die jetzt ober- oder unterhalb meiner Sissy-Folge?
Also für mich ist sie oberhalb deiner Sissy-Folge.
Für mich ganz klar unterhalb.
Wir werden das nochmal ausverhandeln. Aber auf jeden Fall, jetzt kommen wir erstmal zur Vaterschaftsunsicherheit, denn das war die eigentliche Frage und die haben wir jetzt noch gar nicht beantwortet. Also, Vaterschaftsunsicherheit. Natürlich ist das ein valides Konzept, ne? Und ich möchte mir dann auch auf gar keinen Fall absprechen, dass es bestimmt ist, mit einem macht, sich nicht hundertprozentig sicher zu sein, ob die Kinder das eigene genetische Material haben. Bin kein Mann, kann ich mich schlecht hineinversetzen. Und ich bin mir auch sicher, das kann bestimmt psychologisch auch Dinge erklären. Aber das, was mich oder beziehungsweise uns dann direkt zum Schmunzeln bringt, ist, dass es zumindest meinem Empfinden nach diese Angst vor Männern, dass sie nicht der Vater sein könnten, einfach viel zu inflationär benutzt wird, um alles mögliche Fehlverhalten wegzuerklären und zu rechtfertigen. Also sowas wie letzte Folge Betrug, Misstrauen, Gewalt, um nur so ein paar Dinge zu nennen. Und das macht mich einfach fertig. Und vielleicht ist die Vaterschaftsunsicherheit wirklich das Konzept, was am Ende alles erklären kann auf dieser ganzen Welt. Wer weiß das schon? Aber ich persönlich halte das für sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht kommt auch nochmal so ein Evolutionspsychologe oder eine Evolutionspsychologin und stimmt mich um.
Aber wie bitte?
Das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ich möchte auf jeden Fall, ich habe einen kleinen offenen Punkt dafür.
Das ist schön. Ich liebe ja auch so Hormonpsychologie und Biopsychologie war tatsächlich eins meiner Lieblingsfächer. Das könnte man gar nicht mehr meinen. Aber an sich ist es ja schon total spannend, wie zum Beispiel Hormone und Neurotransmitter unser Verhalten beeinflussen.
Spezialfolge. Wir brauchen einen Einspieler für Spezialfolge. Dass wir immer, wenn wir ein bisschen abdriften, das ist dann so eine Unterbrechung. Franzi, es nimmt hier doch alles langsam in den 6 Monaten. Jetzt nimmt es langsam doch mal Form an. Wir haben Kategorien, wir kriegen so Einspieler. Hervorragend. Franzi, aber du hast wahrscheinlich das jetzt schon wieder vergessen, weil ich mich um Kopf und Kragen geredet habe. Aber es war ja eigentlich eine dreiteilige Liste, mit der ich hier begonnen habe, ne? Dass wir 3 Kategorien haben, die sich entwickelt haben. Das war jetzt die Kategorie 2, Nachbesprechung der letzten Folge. Jetzt kommt aber die 3. Kategorie. Und ich glaube, das ist jetzt auch, in den letzten Folgen hat sich das zur Tradition entwickelt, dass wir nämlich die Frage, die wir den Zuhörenden gestellt haben, unter unserer Folge, dass wir die nachbesprechen. Und wir brauchen einen coolen Namen für diese Kategorie, ne? Ich habe erst irgendwie an sowas gedacht wie Klausurzeit oder so, weil es ist ja irgendwie wie eine Klausur, ne? Und du und die Zuhörenden, ihr müsst raten oder im besten Fall es wissen. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen lame. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht könnt ihr uns in die Kommentare auch schreiben, falls ihr irgendwie so einen coolen Namen für diese Kategorie habt. Aber jetzt vorläufig nennen wir die erstmal Klausurzeit.
Ich weiß nicht, Dina, ich finde das sehr nerdy.
Ja, ich finde, das klingt ein bisschen lame, ne? Aber wir brauchen einen Arbeitstitel. Das ist der Arbeitstitel. Und jetzt geht's los. Also, wir haben in der letzten Woche über sexuellen und emotionalen Betrug gesprochen und was Männer und Frauen eifersüchtiger macht. Und wir haben euch ja gefragt, was euch eifersüchtiger machen würde. Nummer 1, eure Partnerin oder Partner hat romantische Gefühle für jemand anderen. Oder euer Partner oder Partnerin hat Sex mit einer anderen Person. Franzi, was denkst du? Wie haben die Leute geantwortet?
Ich glaube, das Erste. Ich glaube, der Sex macht weniger eifersüchtig. Löse auf.
Was würdest du denken, wie ist die Prozentverteilung? Wie viel Prozent der Leute haben gesagt, dass romantische Gefühle, dass sie das eifersüchtiger machen würde?
70.
84.
Gott. Ich kann hier auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch nicht für Sex gestimmt.
Nee, ich habe ja auch nicht. Aber wir sind jetzt schon einige Minuten dabei und wir haben auch überhaupt nicht über Temptation Island gesprochen. Ich glaube, das sollten wir mal machen. Denn darum geht's hier eigentlich.
Temptation!
Franzi, vielen Dank für diesen Special-Effekt. Ich liebe ja alles daran. Ich habe gehört, es gibt wieder eine hervorragende Zusammenfassung von dir.
Dina, das ist jetzt mein Lieblingsteil. Also.
Was ist in Folge 5 passiert? Gib uns mal eine Quick-Zusammenfassung.
Also, der Phil redet betrunken mit den Verführerinnen übers Auspeitschen und über Blümchensex und sagt aber auch, dass er die Laura so gar nicht vermisst. Vielleicht ist das so, weil er keinen Koffer packen muss. Laura hingegen überlegt auszusteigen, weil sich der Phil so peinlich verhält und so viel trinkt. Und das eigentlich die Grenze deren Beziehung war. Apropos Grenzen, der Josh liebt es, an die Grenzen der Beziehung zu gehen und die Nasrin ist davon maximal genervt. Sie ist so genervt, dass sie entscheidet, steil zu gehen und dem Boys auch eine Ansage macht, dass es jetzt mehr abgehen muss. Tammos ganze Blowjob-Dance-Action fliegt auf und die Vivian, die entscheidet sich dazu, die 9000. Evidenz für Moos Untreue zu ignorieren. Und der wiederum ist ein bisschen in Love mit Sandra, weint aber dann auch, weil er sich so uncool verhalten hat.
Franzi, vielen Dank dafür. Ich liebe doch alles daran. Ja, es geht immer noch nicht so richtig ab, muss man leider sagen. Aber Franzi, es gibt zwei Dinge, die ich besprechen muss. Und Nummer eins, das sind Phil und Laura. Denn ich habe da einfach eine brennende Frage. Denn ich verstehe nicht so ganz, wieso die dabei sein wollen. Die Laura, die hat keinen Spaß. Der Phil hat irgendwie auch nicht so eine richtig gute Zeit. Die wirken auch beide gar nicht so, als würden die jetzt gerne die große InfluencerInnen-Karriere abliefern wollen. Die wirken auf mich beide eher introvertiert. Und verstehe mich nicht falsch, das sind ja alles tolle Dinge. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die auf der Couch saßen und auf die Idee gekommen sind, bei Temptation Island mitzumachen. Ich frage mich, wie das abgelaufen ist. Wie sind die auf die Idee gekommen? Ich finde das irgendwie total absurd. Und ich hätte da gerne einen tieferen Einblick, wie genau dieses Gespräch abgelaufen ist.
Ich würde das auch gerne wissen. Und ich frage mich auch, die Laura will ja dann abbrechen. Aber will die will den Phil dann mitnehmen, ne, damit der nichts mehr machen kann oder was ihr Plan?
Wenn man bei Temptation Island abbricht, dann müssen beide gehen. Also nur weil eine Person abbricht, das heißt dann nicht, dass der Phil darf dann nicht alleine in der Frauenvilla bleiben. Abbruch heißt für beide.
Ja, aber da frage ich mich dann ja auch wirklich, wie haben die entschieden, dahin zu gehen und was haben die erwartet? Also sie kommt jetzt schon nicht damit klar, dass er Alkohol trinkt. Ich verstehe das, wenn das eine Grenze ist, die sie sich gesetzt haben, aber das ist halt irgendwie das Format. Und ich verstehe auch, dass man seinen Mann nicht in diesem Zustand sehen will. Aber ja, wie du schon gesagt hast, was machen die da?
Ja, ich weiß das auch nicht ganz genau. Ich habe mich gefragt, ob die vielleicht irgendwie in so einer Kartei waren, weil die irgendwas machen wollten, so mit Fernsehen oder so. Und dann wurden die irgendwie vorgeschlagen und dann hat jemand von der Agentur gesagt, hör mal, wir haben hier noch Phil und Laura, vielleicht passen die zum Temptation Island. Und dann ist Temptation Island die aktiv angefragt hat und gesagt hat, kommt doch mal zu uns. Weil die fanden irgendwie, es muss so eine Balance geben zwischen diesen crazy Paaren und welchen, die ein bisschen zurückhaltender sind. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die alleine auf die Idee gekommen sind, zu Temptation Island zu gehen. Aber vielleicht müsst ihr dir jemand mal fragen. Wenn jemand Phil und Laura kennt, vielleicht könnt ihr uns mal Bescheid sagen, wie das abgelaufen ist. Vielleicht haben die das in ihren Fragerunden schon mal beantwortet und wir haben es nicht gesehen. Das würde mich wirklich interessieren.
Vielleicht findet das jemand für uns raus.
Das fände ich hervorragend. Franzi. Aber nächstes Thema. Das hat mich ganz bewegt. Die Nasrin sagt, Josh ist ein Country Boy und ich fahre nicht mit dem Fahrrad auf irgendeinen Berg. Franzi, das hat mich wirklich abgeholt, denn ich kann mich so sehr damit identifizieren. Denn ich fahre auch nicht mit dem Fahrrad auf den Berg. Ich laufe auch nicht auf den Berg. Ich laufe 25 Kilometer durch eine Großstadt voller Freude bei einem Waldspaziergang. Da langweile ich mich nach spätestens einer Stunde. Denn ich traue mich das eigentlich kaum zu sagen. Aber für mich sehen einfach alle Bäume gleich aus.
Ich muss so lachen. Ich liebe ja Wandern und Natur.
Franzi, alle lieben Wandern und Natur. Und ich fühle mich immer total alleine, weil alle meine FreundInnen, die lieben es zu wandern und zu Mountainbiken und so. Aber jetzt bin ich so froh, dass die Nasrin sich geäußert hat und dass ich nicht mehr ganz alleine bin. Und mein Partner, der ist tatsächlich auch so ein Countryboy, ne? Der liebt das Rennrad und der geht gerne wandern und in der Natur joggen und so. Und ich glaube auch, falls er mich jemals betrügen sollte, dann ist das mit so einer naturverbundenen Bergsteigerin. Und ich würde das nicht mal mitkriegen, die Affäre, ne? Denn wenn der so sagt, ich gehe jetzt Fahrrad fahren, das ist 8 Stunden weg, da würde ich keine Fragen stellen, da würde ich mir denken, keine Ahnung, was man 8 Stunden macht, das ist bestimmt normal. Ich fände es fast sogar okay, weil ich würde dem dann ja wirklich was geben, was ich dem nicht geben kann. Die Natur.
Er würde dich zumindest nicht mit der Nasrin betrügen, was ich von seiner Seite aus verstehen würde. Aber wo ich noch mitgehe, ist das mit dem Fahrradfahren, weil weißt du was, ich hatte mal einen Partner und der ist mir immer davon gefahren. Der hatte so riesen Oberschenkel und ich nicht. Und ich war zwar schon schnell, aber der hatte auch ein Rennrad und ich nicht. Und dann hatten wir immer Streit, weil der einfach kilometerweit vorgefahren ist. Und ich immer gesagt hat, sag mal, dann muss ich doch auch nicht mit dir Fahrrad fahren, wenn du dann die ganze Zeit weg bist. Dann kann ich doch was alleine machen. Deswegen, nee, diese Fahrradfahrsache, die verstehe ich auch, auch wenn ich in der Stadt hier gerne Fahrrad fahre. Aber nein, ich fahre auf keine Berge, vor allen Dingen mit Männern.
Okay, ich bin dabei. Aber jetzt mal zum Josch. Der ist ja ein Naturboy und am Lagerfeuer, der hat ja auch ein Lagerfeuer, ne? Und der sagt so süße Sachen, ich bin echt ein bisschen geschmolzen. Und so sehr der ja bei uns in der Kritik auch stand, ich sehe jetzt schon ein bisschen, was die Nasrin in ihm sieht. Ich fand das wirklich lieb. Ich fand das total sweet. Da habe ich richtig gefühlt.
Ja, der versteht die, ne? Der versteht, was das für ein Fang ist.
Total, und der liebt die. Das bin ich mir sicher.
Bin mir da auch sicher. Ich weiß trotzdem nicht, ob es das Richtige für ihn ist.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber dass er sie liebt und bewundert, ich finde, das kommt auch durch, das steht für mich außer Frage. Und was anderes, was ich ganz positiv fand an diesem Lagerfeuer, waren nämlich Marie und Tammo. Da habe ich auch nämlich das Gefühl, dass die beide sich einfach lieben. Die sind irgendwie sweet, die sind entspannt, die gönnen sich was. Fand ich toll. Ich bin ganz froh, dass wir in dieser Folge so viele schöne Sachen auch gesehen haben.
Dina, ich bin ganz bei dir, vor allen Dingen auch bei Marie und Tammo. Ich habe gedacht, was sind die eigentlich für ein sweetes Paar und warum habe ich das vorher nicht so gecheckt? Ich glaube, die mögen sich richtig.
Das denke ich auch. Ich denke, das erklärt auch, warum die so einen großen Zuwachs haben bei Instagram. Haben wir analysiert. Marie ist die Nummer 1 der Staffel, obwohl es gar nicht so richtig um die ging bis jetzt.
Süß. Dina, wir reden jetzt hier ja in den Temptation-Folgen ganz viel übers Betrügen. Und eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, ist, was Menschen dazu führt, einen Betrug zu vergeben. Und deshalb bin ich in den Recherchemodus gegangen.
Franzi, wie wunderbar. Erzähl mir alles. Wieso vergeben Leute einen Betrug?
Ich habe mir ein Paper angeguckt von Apostolou und Demosthenes aus dem Jahr 2020. Was man ja immer erstmal in einem Paper macht, ist, dass man die Literatur zusammenfasst. Das fand ich eigentlich auch schon ganz spannend. Was mir da rausgestochen ist, ist, dass Menschen, die Betrüge eher verzeihen, solche sind, die eher sozial verträglich sind, also angepasst, die sehr freundlich sind, verständnisvoll, warmherzig und kooperativ. Das ist ja jetzt vielleicht erstmal noch nicht so überraschend, aber cool, dass die Forschung es trotzdem findet.
Absolut.
Dann haben die eine Faktorenanalyse gemacht. Haben wir schon mal über Faktorenanalysen hier geredet, Dina?
Ja.
Okay, cool. Da muss ich nicht mehr so viel erklären, weil ihr natürlich alle unseren Podcast nutzt, um einen Statistik-Crash-Kurs nachzuholen und das zu verstehen, was ihr in der Uni nie verstanden habt.
Es war tatsächlich in einer unserer Are You The One-Folgen. Ich schreibe es in die Shownotes. Ich finde das raus, wo das war, wo wir das erklärt haben. Dann könnt ihr nochmal zurückgehen. Unsere alten Folgen kann ich nämlich auch empfehlen.
Guter Plan. Also, die haben eine Faktorenanalyse gemacht. Das heißt, die haben alles Mögliche gesammelt, was Gründe dafür sein könnten, jemandem zu vergeben, wenn die Person dich betrogen hat. Beziehungsweise Versuchspersonen haben das angegeben. Und die Statistik, die in der alten Folge erklärt wird, hat dann 4 Faktoren gefunden. Der erste, man glaubt, dass es so nicht mehr vorkommt. Das ist sowas wie, man denkt halt, dass die Untreue einmalig war und nicht mehr, ja, halt wie die Kategorie schon sagt, nicht mehr wieder vorkommt. Oder die andere Person gibt einem eine plausible Ausrede, schwört das nie wieder zu tun. Da fällt aber auch sowas rein, wie dass man halt sieht, dass die andere Person das richtig bereut. Und sowas wie, die Person hat es nur einmal gemacht, was ich auch total nachvollziehbar finde, weil wenn jemand mehrmals betrügt, irgendwann vergibt man das halt auch nicht mehr, ne?
Mhm.
Der zweite Grund. Abhängigkeiten von der Partnerin, von dem Partner. Die können natürlich finanziell sein. Also man weiß einfach nicht, wie man finanziell ohne die Person klarkommen soll. Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Problem für Frauen, die dann lange Care-Arbeit gemacht haben und kein eigenes Einkommen haben oder ihrer Karriere dann nicht so nachgegangen sind. Aber unter Abhängigkeiten fällt auch sowas wie, man denkt, man findet niemanden. Das fand ich richtig traurig, Dina.
Mhm.
Dass man einfach nur einen Betrug verzeiht, weil man denkt, gut, jemand anders nimmt mich nicht. Dann die dritte Kategorie sind Kinder. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich glaube, Kinder sind halt ein Grund, irgendwie zusammenzubleiben. Und dann vergibt man auch eher mal sowas. Und der vierte Grund, den fand ich super witzig, das ist die eigene Untreue. Das heißt, man vergibt eher einen Betrug, wenn man selbst schon mal betrogen hat. Und wenn man sowas denkt wie, ja, das gleicht sich jetzt aus. Oder wenn man plant, selber noch zu betrügen und sich denkt, ja gut, dann ist unsere Beziehung halt vielleicht einfach nicht mehr so monogam, ohne das auszusprechen, sonst wäre es ja keine Untreue. Aber ich denke, für Menschen, die einen Betrug verzeihen, wegen eigener Untreue, dass diese Menschen tatsächlich über eine Polybeziehung nachdenken sollten. Weil dann kann man auch einfach ehrlich sein und drüber reden. Dina.
Franzi, ich liebe das doch. Ich liebe generell immer, wenn es so tolle Faktoren gibt und wenn es so riesige Themen, wenn die auf einmal in so mehreren Kategorien ganz übersichtlich und ganz feinsäuberlich verpackt werden. Hervorragend.
Ja, und ich habe mir gedacht, dass wir am Ende von Temptation Island ja mal gucken können, je nachdem, was die sich verzeihen, ob wir die in diese Kategorien einordnen können.
Franzi, das werden wir auf jeden Fall machen. Liebe ich. Franzi, ich finde dieses ganze Thema von Untreue verzeihen, finde ich ja generell eigentlich ganz spannend. Ne? Ich habe das Gefühl, wenn man Leute fragt, würde dir Untreue verzeihen, sagen viele Leute im ersten Moment auf gar keinen Fall. Wenn es dann aber passiert ist, ist es ja schon öfter so, dass man sieht, dass Untreue öfter verziehen wird, als man vielleicht denken würde. Oder zumindest ist meine subjektive Wahrnehmung. Müsst ihr mal gucken, ob es tatsächlich so ist. Und deswegen finde ich, dass wir vielleicht auch unsere Frage, dass wir die auch aufbauen sollten, auf diese Überkategorie des Themas, warum verzeihen Leute Untreue oder verzeihen Leute Untreue überhaupt? Deswegen sagt uns nochmal, ob ihr Untreue verzeihen würdet. Und dann werden wir das nächste Woche in unserer neu erstellten Kategorie mit euch teilen, was dabei rausgekommen ist. Ich bin mal ganz gespannt. Aber sagt uns unbedingt, wie die Kategorie heißen soll. Denn Klausurzeit ist ja bei Franzi absolut durchgefallen. Franzi, eine Tradition, die wir uns auch eigentlich angewöhnen wollten, war unser kleines Ding, was wir von unseren Zuhörerinnen alles gerne hätten, das an den Anfang zu stellen, das haben wir heute vergessen. Da war so viel los mit der Vaterschaftsunsicherheit und den EvolutionspsychologInnen. Aber wir machen das einfach jetzt. Also, schön, dass ihr da seid. Bitte gebt uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts, einen Daumen nach oben bei Podimo, abonniert uns überall, bestellt unbedingt Franzis hervorragendes Buch vor, stimmt für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Wir werden euch nicht davon abhalten, täglich abzustimmen. Und folgt uns unbedingt auch auf Instagram und TikTok, um keine Datenanalyse und keine psychologischen Hintergrundinfos mehr zu verpassen.
Vielen Dank.
Und damit sehen wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.